Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Solidarität. In Zeiten von Corona sind diese Begriffe wieder in aller Munde. Nur gemeinsam, so der Tenor, können wir es gegen das Virus schaffen. In anderen Fällen aber, wo gesellschaftliche Solidarisierung auch dringend nötig wäre, kommt sie nicht zustande. Etwa dann, wenn Menschen mit Migrationshintergrund bedroht und angegriffen werden oder wenn es um die Aufdeckung rechter Strukturen in Polizei und Bundeswehr geht. Für wen solidarisiert sich die Gesellschaft? Wer bleibt außen vor? Diese Frage hat den Berliner Publizisten Max Czollek beschäftigt. Gegenwartsbewältigung heißt seine neue Streitschrift und wir stellen sie Ihnen heute vor. In der vergangenen Woche ist der Publizist David Graeber gestorben, mit nur 59 Jahren. Er hat die Occupy-Bewegung geprägt und mit seinen Büchern auch unsere Sendung, weil sie nicht nur zum Denken anregen, sondern auch gute Laune machen. Sein letztes Buch Bullshit Jobs möchten wir Ihnen noch einmal ans Herz legen. Außerdem geht es um Hongkong und den Machtanspruch Chinas und zum anstehenden Jahrestag auch um ein Buch, das einen ungewöhnlichen Blick auf die Terroranschläge vom 11. September wirft. Gleich erfahren Sie mehr. Er ist Politologe und Poet, der Berliner Max Czollek. Eine gute Kombination, um seine Botschaft anschaulich und bleibend zu vermitteln. Vor 2 Jahren sorgte er schon mit seiner Streitschrift Desintegriert euch für große Aufmerksamkeit, in der er selbst Jude, Jüdinnen und Juden empfahl, sich vom Bundesdeutschen Gedächtnistheater nicht vereinnahmen zu lassen. Und er prägte den Begriff postmigrantisch für die heutige Gesellschaft. Nach etwas Erholung ist er nun wieder zum Streiten aufgelegt. Und so kann man sein neues Buch Gegenwartsbewältigung gewissermaßen als Band 2 verstehen. Seine These? Deutschland hält an einem Verständnis von Nation und Kultur fest, das noch immer völkisch geprägt ist. Ob diese These überzeugt, weiß Ralf Gerstenberg, der das Buch gelesen hat. Und er beginnt mit einer wichtigen Frage.
Womit muss ein Buch beginnen, das Gegenwartsbewältigung heißt und dieser Tage erscheint? Klar, mit Corona. Die vom Virus ausgelöste Krise erscheint Max Czollek als Kontrastmittel. Ein Wort, das er sich in diesem Kontext bei der Publizistin Caroline Ehmke ausleiht. Dieses Kontrastmittel habe sichtbar gemacht, dass die vielbeschworene Solidarität während des Lockdowns nicht allen gegolten habe, sondern vielmehr einem klar definierten Wir, das Czollek mal als deutsche Gesellschaft, mal als Solidaritätsgemeinschaft bezeichnet. Die Nation rückt gewissermaßen zusammen, schottet sich ab, ignoriert das Elend an den europäischen Außengrenzen und entzieht denjenigen das Mitgefühl, die als nicht dazugehörig empfunden werden, Migranten und Minderheiten. Die Solidarität sei somit eine beschränkte Solidarität gewesen, die in Deutschland eine ganz eigene tödliche Tradition habe, meint Czollek.
In den letzten Jahren erlebten wir die rasante Rückkehr völkischen, rassistischen und antisemitischen Denkens, das in Teilen auf eine über 1000-jährige deutsche Tradition zurückblickt. Angesichts dieser Geschichte möchte ich für eine Perspektive plädieren, die die Realität der postmigrantischen Gesellschaft anerkennt. Gerade auch in ihrem Potenzial für historische und kulturelle Bezugspunkte in der Vergangenheit. Eine zentrale Frage der Gegenwartsbewältigung ist nämlich, wie wir unser politisches Denken so einrichten können, dass die AfD unmöglich wird.
Mit seiner Gegenwartsbewältigung reagiert Max Czollek auf den Begriff der Vergangenheitsbewältigung. Bereits in seinem 2018 erschienenen Essay »Desintegriert euch« verwies er auf eine offizielle Gedenkkultur, die den Weg für ein neues nationales Selbstverständnis ebnete. Einen Begriff des Soziologen Michael Bodemann aufgreifend, bezeichnet er diese Form des kollektiven Erinnerns als Gedächtnistheater. Dabei werde den Juden, wie Scholleck schreibt, eine entscheidende Rolle zugedacht. Der beste Schutz vor dem antisemitischen Ungeist, heißt es, sei eine deutsche Leitkultur. Erst kürzlich wieder zu hören aus dem Munde des konservativen Nachwuchses der CDU, Philipp Amthor, anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz.
An der Aussage des CDU-Politikers Amthor lässt sich demnach zweierlei ablesen. Das Selbstbild einer von ihrer Geschichte vermeintlich erfolgreich geläuterten deutschen Gesellschaft und die Vorstellung, dass diese Gesellschaft hierarchisch geordnet sein müsse, um in Gegenwart und Zukunft gut zu funktionieren.
Die Wurzeln des Strebens nach einer waschechten Nationalkultur datiert Max Scholleck jedoch nicht im Nationalsozialismus, sondern erheblich früher. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts war Johann Gottfried Herder das Unkraut im Garten der Nation ein Dorn im Auge. Novalis träumte von einer deutschen Kulturnation und Hölderlin besang den Tod fürs Vaterland. Zwar könne letzterer nichts dafür, räumt Scholleck ein, dass die Nazis seinen Text instrumentalisierten, ganz ohne Bezug, so der Autor, sei, Zitat, Hölderlins Idealisierung des Sterbens für das Vaterland jedoch auch nicht, weil er sonst nicht so gut in den Tornister neben die Balsenkekse gepasst hätte. Nun sei es jedoch an der Zeit, das Vermächtnis jener Künstler zu stärken, die gegen völkisches Denken rebellierten. Denn
die Vorstellung einer überlegenen deutschen Kultur hat auch in den Jahrhunderten des völkischen Nationalismus nie gestimmt. Immer waren da Juden, Frauen, Linke, die das Bild der angestrebten völkischen Reinheit störten. Jenseits der Fantasie deutscher Hoch- und Leitkultur existiert ein riesiges Archiv widerständiger künstlerischer Perspektiven. Zu jedem Zeitpunkt haben Menschen ihre Kunst als Widerstandsform gegen Herrschende verstanden.
Max Scholleck geht es darum, diesen anderen Perspektiven Gehör zu verschaffen. Radikale Vielfalt lautet seine Antwort auf das AfD-kompatible Heimatgedöns der deutschen Leitkultur. Angesichts der Anschläge von Halle und Hanau und des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, bei denen rechtsextreme Täterschaften außer Frage stehen, plädiert er nicht mehr für sanfte Ansprachen, sondern für die große künstlerische Brechstange, eine jüdisch-muslimische Leitkultur.
Die jüdisch-muslimische Leitkultur ist die Konsequenz aus der Einsicht, dass die plurale Gesellschaft nicht nur auf Vielfalt basiert, sondern dass sie aus dieser Vielfalt auch ihre Widerstandsfähigkeit schöpft. Das öffnet den Blick auf ein prall gefülltes historisches Archiv, das vom Widerstand und der Selbstermächtigung diskriminierter gesellschaftlicher Gruppen berichtet. Von der wehrhaften Poesie von Juden und Jüdinnen bis zu afrodeutschen Perspektiven. Von feministischen Interventionen bis zu den Kunstwerken von GastarbeiterInnen und ihren Kindeskindern.
Gegenwartsbewältigung ist eine Streitschrift, eine Positionierung. Nicht das Abwägen und Austarieren sind Schollecks Sache, sondern das Zuspitzen und Provozieren. Seine Thesen und Argumente kümmern sich nicht immer um wissenschaftliche Belegbarkeit, wie er freimütig zugibt. Ihm geht es um Parteinahme für diejenigen, die von der beschränkten Solidarität ausgeschlossen sind. Dabei gelingt es ihm immer wieder, interessante Zusammenhänge herauszuarbeiten. Zum Beispiel zwischen dem oktroyierten Antifaschismus in der DDR und der starken Präsenz der AfD in den neuen Bundesländern. Max Schollecks Gegenwartsbewältigung ist also Polemik in bestem Sinne. Scharfsinnig, aufklärerisch und schlagkräftig.
Ralf Gerstenberg über die neue Streitschrift von Max Scholleck. Gegenwartsbewältigung. Sie ist im Hansa Verlag erschienen, 208 Seiten, 20 Euro.
Thank you.
Als Hongkong 1997 an die Volksrepublik China zurückgegeben wurde, gab es auch bei einigen EU-Vertretern noch die schmale Hoffnung, dass sich China dadurch vielleicht demokratischer entwickeln werde. Doch spätestens die unter heftigen Protesten von der kommunistischen Führung durchgesetzten Sicherheitsgesetze haben das Gegenteil gezeigt. Erst gestern wurden bei Protesten wieder viele Demonstranten festgenommen. Doch den wachsenden Machtanspruch Chinas will auch die EU nicht unkommentiert lassen. Der Ton wird rauer. Das zeigte sich auch in der vergangenen Woche, als der chinesische Außenminister in Berlin war. Der Journalist Alexander Görlach kann das nur gutheißen. Er ist Senior Fellow am Carnegie Council für Ethik in den internationalen Beziehungen und forscht zur Zukunft von Demokratien. In seinem Buch Brennpunkt Hongkong fordert er, Hongkong endlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und er will erklären, warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet, wie der Untertitel heißt. Ein wichtiges Buch, meint Steffen Wurzel, der für die ARD aus China berichtet. Und eine Erkenntnis gibt's sofort.
In Alexander Görlachs Brennpunkt Hongkong geht es um viel mehr als nur um die Lage in der krisengeschüttelten Finanzmetropole. Die frühere britische Kolonie, die als Sonderverwaltungsregion seit 1997 zu China gehört, bildet den Rahmen für das Buch. Görlach befasst sich aber nicht nur mit Chinas Vorgehen gegen die Autonomie und Grundrechte in Hongkong, sondern ganz generell mit dem weltweit wachsenden Einfluss der Volksrepublik. Der Autor sieht in der kommunistischen Führung um Staats- und Parteichef Xi Jinping eine große Gefahr für Demokratien und freiheitsliebende Menschen auf der ganzen Welt.
Sehen Sie, die außenpolitische Community hat über Jahre diesen Satz gepflegt, China sei nicht expansiv, China sei nicht imperialistisch, das könnte man aus der Geschichte Chinas ablesen. Und das war ehrlich gesagt auch eine gewisse Denkfaulheit an unserem Ende. Und heute sehen wir verdichtet im Brennglas Hongkong, dass China eben nicht ein nach innen schauender, harmonischer, ruhiger Staat ist, sondern unter Xi Jinping ein expansiver, imperialistischer geworden ist.
Neben der Sonderverwaltungsregion Hongkong nimmt Alexander Görlach auch immer wieder die Unterdrückung der Uiguren im chinesischen Landesteil Xinjiang in den Blick. Außerdem Chinas Expansionsdrang im südchinesischen Meer und den Konflikt mit der Inselrepublik Taiwan. Die Kernthese des 43-jährigen Autors findet sich bereits in der Einleitung des Buches.
Wenn es China gelänge, die Demokratie in Hongkong und im benachbarten Taiwan zu zerstören, dann hätte das eine massive Strahlkraft für das autokratische Modell. Für uns Europäer, für uns Deutsche, ist es daher alles andere als unwichtig, was in der nächsten Zeit auf der anderen Seite der Welt geschehen wird. Mit Hongkong steht nicht etwa nur ein global wichtiger Finanz- und Handelsplatz zur Disposition. In Abwandlung des lateinischen Diktums ut Roma cadit, mundus cadit, fällt Rom, dann fällt die ganze Welt, lässt sich sagen, fällt Hongkong, dann fällt auch Taiwan. Wenn erst einmal diese beiden gefallen sind, dann wird auch unserer Freiheit die Totenglocke läuten.
Das klingt zugegebenermaßen sehr dramatisch. Doch der Autor unterfüttert seine Kernthese auf knapp 180 Seiten sehr detailliert mit Argumenten und Belegen. Analytisch, ohne Schaum vorm Mund und präzise beschreibt der Journalist und Wissenschaftler die politisch-gesellschaftliche Situation in der Volksrepublik. Ein gewisses Interesse für China und den Asien-Pazifik-Raum ist bei der Lektüre von Vorteil, aber das Buch ist ganz klar nicht nur für China-Expertinnen und Experten gedacht. Es richtet sich vielmehr an alle, die verstehen wollen, warum das, was im bevölkerungsreichsten Land der Welt passiert, mehr und mehr auch unser Leben in Europa beeinflusst. Was Görlach dabei sehr wichtig ist, er trennt strikt zwischen China, dem Land und der Bevölkerung, und der kommunistischen Führung in Peking, die das Land seit nun fast 71 Jahren diktatorisch regiert.
Wir können schon auch annehmen, dass nicht alle 1,4 Milliarden Chinesen davon wissen, was in Hongkong oder Xinjiang oder in anderen Teilen Chinas passiert oder das gar unterstützen. Von daher ist es sehr wichtig, meiner Meinung nach, zwischen den Chinesen und denen, die sie heute autokratisch regieren, zu unterscheiden.
Brennpunkt Hongkong beschreibt nicht nur die vielen Herausforderungen für die internationale Staatengemeinschaft im Umgang mit der chinesischen Führung, was etwa Hongkong, Xinjiang, Taiwan und das südchinesische Meer angeht. Das Buch macht auch konkrete Vorschläge, wie Europa damit umgehen sollte. Görlachs Hauptforderung: mehr Selbstbewusstsein gegenüber der kommunistischen Führung in Peking.
Das Buch soll herausstellen, dass die Demokratien, die in der Welt sind, gemeinsam groß und stark genug sind, es mit der autokratischen Herausforderung aufzunehmen. Wenn wir unsere Nabelschau betrachten und denken, alles ist bei uns so schlecht und die Autokraten werden immer stärker, dann stärken wir deren Spiel.
Mehr Bewusstsein für die Lage in Hongkong und Taiwan fordert der Autor und mehr Austausch mit der kritischen Zivilgesellschaft dort.
Wir dürfen nie die Hoffnung aufgeben, dass die Volksrepublik in einer Zeit nach Xi Jinping wieder zurückfindet in die internationale Wertegemeinschaft. Sollte es den Kräften in China, die gegen Xis Kurs ankämpfen, gelingen, ihn von einer dritten Amtszeit abhalten zu können, könnte sich das Verhältnis zur freien Welt Schritt für Schritt normalisieren.
Alexander Görlach ist mit Brennpunkt Hongkong ein lesenswertes Buch zum Gesamtkomplex China gelungen. Dass sein Verlag Hoffmann und Campe über den Autor schreibt, er kenne die Situation in Hongkong, Zitat, wie kaum ein anderer, das ist vielleicht etwas hochgegriffen. Aber klar ist, Görlach ist tief drin in den Themen Hongkong, Taiwan und Xinjiang. Man könnte sein Buch auch bezeichnen als eine Art Standardwerk zur aktuellen Lage in China.
Meint China-Korrespondent Steffen Wurzel über das Buch von Alexander Görlach, Brennpunkt Hongkong, warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet. Es ist bei Hoffmann und Campe verlegt, 176 Seiten, kosten 22 Euro. Am 11. September 2001, vor 19 Jahren also, entführten Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Qaida in den USA vier Flugzeuge und steuerten sie wie Lenkraketen in das New Yorker World Trade Center und ins Pentagon. Ein viertes Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab, bevor es sein Ziel erreichte. 9/11 wurde zum größten Trauma der US-Geschichte seit Pearl Harbor und läutete eine neue Ära globaler asymmetrischer Kriege ein. Viel ist über 9/11 bereits geschrieben worden. Der amerikanische Journalist Mitchell Zuckoff hat jetzt ein weiteres Buch vorgelegt. 9/11, der Tag, an dem die Welt stehen blieb. Darin geht es ihm nicht so sehr um politische Analyse, sondern vor allem darum, die Geschichten der Menschen festzuhalten. Katja Ritterbusch hat es gelesen.
Oh my goodness.
Oh God.
There's another one.
Oh
my goodness.
Another plane has just hit. It hit another building.
Wer den 11. September 2001 bewusst erlebt hat, dem sind ikonische Bilder in die Erinnerung gebrannt. Der Moment, als das zweite Flugzeug in das World Trade Center flog. Die Menschen, die aus den oberen Stockwerken in den Tod sprangen. Der Feuersturm, der aus dem Pentagon aufstieg. Der rauchende Krater auf einem Feld in Pennsylvania. Und Stunden später die stählernen Skelette der eingestürzten Zwillingstürme, die sich surreal gegen Glut und Asche abzeichneten. Doch immer mehr Nachgeborene kennen den Tag, der als 9/11 in die Geschichte einging, nur aus Büchern, Filmen, Erzählungen. Und davon gibt es, fast 20 Jahre später, zahlreiche. Es gibt Archive, Museen, Gedenkstätten. Die Historisierung ist in vollem Gange. Braucht die Welt also ein weiteres Buch über 9/11? Unbedingt, sagt Mitchell Zuckoff, dessen 700-Seiten-Werk jetzt auf Deutsch erschienen ist, im Interview mit dem US-Rundfunk.
Heute kämpfen junge Menschen in Afghanistan in einem Krieg, der nach 9/11 begann. Aber sie haben keinerlei direkte Verbindung mehr zu dem eigentlichen Ereignis. Die Geschichte von 9/11 wird ja häufig auf Zahlen reduziert. Vier Flugzeuge, 19 Entführer, 3000 Getötete. Aber nur wenige Menschen verknüpfen diese Zahlen mit Namen.
Mit Namen und mit Gesichtern. Zuckoff, der als Journalist für den Boston Globe über den 11. September berichtete, will die Geschichten der Menschen von 9/11 erzählen und so dem Vergessen entreißen. Dazu studierte er die Protokolle der Flugaufsichtsbehörde FAA, Abschriften des Funkverkehrs, Mitschnitte von Telefonaten. Er interviewte Überlebende und Angehörige der Getöteten. Sakow beginnt sein Buch ganz bewusst mit dem Tag davor, dem 10. September 2001, mit Momentaufnahmen aus dem Alltag der Menschen von 9/11. Der Flugkapitän, der seiner Tochter bei den Mathehausaufgaben hilft. Eine Offizierin der US Army, die im Auto Gospel-Songs schmettert. Eine Verwaltungsangestellte, die sich mit ihrer Schwester zum Schwimmen trifft.
Weil das zeigt, wer diese Menschen waren. Sie hatten ganz normale Hoffnungen und Träume. Für viele Angehörige und Überlebende war es schwerer, über den Tag davor zu sprechen, als über den Ablauf von 9/11 selbst, weil am 10. September das Leben noch schön war.
Es folgt ein umfassendes Kapitel über die Ereignisse des 11. September in der Luft. In schmuckloser Sprache und mit schmerzhafter Akribie beschreibt der Autor die letzten Minuten im Leben von Passagieren und Besatzungsmitgliedern. Einige benutzten Airphones, Telefone, die sich damals in vielen Flugzeugen befanden, um sich von ihren Familien zu verabschieden oder die Behörden zu informieren. Zum Beispiel Peter Hansen, der seinen Vater in Connecticut tröstete, während er selbst mit seiner Frau und seiner Tochter im Flugzeug dem Tod entgegenraste. Keine Sorge, Dad. Wenn es passiert, geht es sehr schnell. Ausführlich beschreibt Sakow den Ablauf von United Airlines Flug 93 auf dem Weg von Newark nach San Francisco. Dessen Passagiere rebellierten gegen die Entführer und verhinderten damit vermutlich, dass die Maschine ihr Ziel, das Kapitol in Washington, erreichte.
Als United Flug 93 abhob und westwärts flog, befanden sich die Männer und Frauen an Bord in einer Art Schwebe. Nicht wissend, dass die Welt bereits eine andere war. Um 9.15 Uhr, als die Zwillingstürme brannten, hatte Flug 93 bereits seit mehr als 10 Minuten seine Reisehöhe von 35.000 Fuß erreicht. Die Flugbegleiterinnen müssten bereits angefangen haben, die Passagiere zu verpflegen. Alles schien normal.
In den folgenden Kapiteln widmet sich Sakow den Ereignissen am Boden. Da ist die Frau, die aus einem der oberen Stockwerke der Twin Towers sprang und wie durch ein Wunder noch bei Bewusstsein war, als sie auf dem Asphalt aufschlug. Sie hatte keine Chance zu überleben, rief aber einem vorbeieilenden Sanitäter zu: Ich bin nicht tot. Oder Ron Clifford, der einer schwer verbrannten Frau in der Lobby zwischen den Türmen half, nicht wissend, dass seine geliebte Schwester und Nichte im zweiten Flugzeug saßen. Der Autor führt den Leser ins Pentagon in Washington und in die Kleinstadt Shanksville in Pennsylvania. Er beschreibt, wie Terry Schaeffer, der Chef der Freiwilligen Feuerwehr von Shanksville, die Lage am Absturzort von United Airlines 93 vorfand.
Terry entdeckte Metallteile, die sich in Bäume gebohrt hatten, Kleidungsstücke in den oberen Ästen und Schuhe, die leer sein mochten oder auch nicht. Zunächst wollte Terry die menschlichen Überreste nicht sehen. Doch schon bald wies er seine Augen an zwischen den künstlich hergestellten Gegenständen und den unzähligen Stücken verbrannten Fleisches, Knochen, Zähnen und Knorpeln im Gras zu unterscheiden.
Die meisten dieser Geschichten sind schon oft erzählt worden. Doch in ihrer staccatoartigen Reihung und dokumentarischen Dichte sind sie besonders kraftvoll. Das Buch ist keine analytische Aufarbeitung der Terroranschläge von 9/11. Es geht nur am Rande um Politik, um politische Führer und um die Kriege, die die Welt danach aus den Angeln hoben. Mitchell Sakows Buch will vielmehr eine Chronik und Collage der Menschen entwerfen, die an diesem Tag zu Opfern aus Zufall und zu Helden aus Notwendigkeit wurden.
Mitchell Sakow, 9/11, der Tag, an dem die Welt stehen blieb. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen und wurde aus dem Englischen von Tobias Schnettler übersetzt. 704 Seiten kosten 28 Euro. Unsere Rezensentin Katja Ridderbusch. Seine provokanten Bücher machten ihn bekannt. David Graeber, der Vordenker der Occupy-Bewegung, der etwa in seinem Buch Schulden geißelte, dass Kredite nur erdacht worden seien, um Menschen zu versklaven oder auch für das bedingungslose Grundeinkommen einstand. Die vergangenen 13 Jahre lehrte Graeber an der Anthropologischen Fakultät der London School of Economics and Political Science, verstand sich immer aber auch als Aktivist und Anarchist. So lebte er etwa 2 Jahre auf Madagaskar in einer Gemeinschaft, die direkte Demokratie praktizierte. In der vergangenen Woche ist Graeber überraschend in Venedig gestorben. Aus diesem traurigen Anlass möchten wir Ihnen noch einmal sein Buch Bullshit Jobs ans Herz legen, das vor 2 Jahren erschienen ist. Meine Kollegin Katrin Stövesand hatte das Buch mit dem provokanten Titel damals vorgestellt und wir wiederholen die Besprechung noch einmal gerne.
David Graeber ist Anthropologe und er ist Anarchist. Das sollte man wissen, wenn man dieses Buch liest, denn es erklärt seine besondere Sichtweise auf die Dinge, seine Aufmerksamkeit für ein Phänomen, das die meisten Menschen nicht erkennen oder nicht hinterfragen würden. So hat er eben auch die Bullshit-Jobs ausgemacht und als gesellschaftliches Problem identifiziert.
Ein Bullshit-Job ist eine Form der bezahlten Anstellung, die so vollkommen sinnlos, unnötig oder gefährlich ist, dass selbst derjenige, der sie ausführt, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann, obwohl er sich im Rahmen der Beschäftigungsbedingungen verpflichtet fühlt, so zu tun, als sei dies nicht der Fall.
Und Graeber macht es konkret. Im Buch kommen die Menschen selbst zu Wort. Ein Beschäftigter eines Sub-Sub-Unternehmers, der etwa Umzüge innerhalb einer Behörde organisiert. Da werden gleich mehrere Menschen mit Formularen beschäftigt. Es vergehen Tage und viele Anträge, anstatt dass man kurzerhand Schreibtisch, Rechner und Telefon über den Flur trägt. Da ist der Telefonassistent eines Brokers, der Voranrufe zur Kundenakquise macht, nur damit es so aussieht, als wäre der Broker eine große Nummer mit großem Tross. Und da ist die Mitarbeiterin in einem Pflegeheim, die Formulare austeilt und auswertet, um die Freizeitinteressen der Bewohner zu erfassen. Daten, die dann zu keiner Aktion führen. Graeber hatte zunächst einen Essay über das Phänomen der Pseudobeschäftigung geschrieben. Dieser fand große internationale Verbreitung und eine ebenso große Resonanz. In Großbritannien und in den Niederlanden wurden daraufhin Umfragen gestartet. Sie ergaben, dass im ersten Fall 37% der Befragten ihren Job für sinnlos hielten, im zweiten sogar 40%. Das erstaunte selbst Graeber und er begann mit den Recherchen. Er richtete eine spezielle E-Mail-Adresse ein und rief per Twitter Menschen auf, sich zu melden und zu berichten, wenn sie der Meinung waren, dass ihr Job keine Daseinsberechtigung hat.
Was man natürlich nicht will, ist Leuten zu sagen, du magst deinen Job für nützlich halten, aber ich weiß es besser. Ich traue den Instinkten der Menschen. Die Person, die am besten einschätzen kann, was der jeweilige Job bewirkt, ist diejenige, die ihn ausführt.
Eine der Hauptthesen, die Graeber in diesem Zusammenhang aufstellt, ist, dass es in puncto Arbeitsbeschaffung keinen Unterschied zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft gibt. Behörden gelten als schwerfällig und überladen, die Privatwirtschaft hingegen als schlank und effizient. Von wegen, so Graeber. Es geschehe genau das, was im Kapitalismus nicht eintreten sollte, dass gewinnorientierte Unternehmen Geld für Mitarbeiter zahlen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Die Finanzindustrie kommt beim Occupy-Vordenker Graeber erwartungsgemäß schlecht weg. In seinem erfolgreichen kritischen Buch über das Schuldenwesen sowie seiner Veröffentlichung Inside Occupy hat er seine Haltung mehr als deutlich gemacht. So zitiert Graeber in diesem Buch viele Berichte von Betroffenen aus dem Finanzsektor. An einigen Stellen untermauert er seine These, dass vor allem die mächtige Finanzindustrie ein Mekka für die Entstehung von Bullshit-Jobs sei. Begründung: Täuschung und Betrug seien dort eh an der Tagesordnung. So habe Manager X nur deshalb mehr Angestellte als sein Vorgänger Y, weil seine Projekte wichtiger und größer erscheinen sollen. An Stellen wie diesen zieht Graeber stichhaltige Parallelen zum Feudalwesen. Ebenso wie ein Herrscher ein Gefolge habe, hierarchisch geordnet, gehöre es zu den Unternehmenskonventionen, eine hierarchisch geordnete Belegschaft einer bestimmten Größe zu haben. Als Anthropologe ist David Graeber skeptisch gegenüber ökonomischen Theorien, wonach Menschen nur nach der Prämisse handelten, möglichst wenig Aufwand für möglichst viel Nutzen bzw. Gewinn. Dagegen spricht für ihn etwa, dass so viele Menschen mit Bullshit-Jobs, die also fürs wenig bis nichts tun, auskömmlich bezahlt werden, unglücklich seien und sich nutzlos fühlten.
Bullshit-Jobs verursachen regelmäßig Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Depression und der Selbstverachtung. Es sind Formen einer seelischen Gewalt, die sich gegen den innersten Kern dessen richtet, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Die Zunahme der Bullshit-Jobs konnte laut Graeber deshalb unentdeckt bleiben, weil das Wachsen der Dienstleistungsbranche immer als eine natürliche Entwicklung betrachtet wurde. Hier tummelten sich jedoch nicht hauptsächlich Servicekräfte, sondern größtenteils Verwalter, Berater, Büro- und Buchhaltungskräfte etc. Und unter diesen fänden sich eben viele Pseudotätigkeiten. Die Ursachen für die Bullshitisierung der Arbeitswelt macht Graeber auch in der Politik aus.
It is obvious that the one thing that both left and right definitely agree on.
Es ist offensichtlich, dass der einzige gemeinsame Nenner von links und rechts ist, dass die Lösung immer lautet mehr Jobs. Egal, wo die herkommen, egal, welche Jobs gut wären. Es gibt diese großartige Äußerung von Barack Obama, als er als US-Präsident das Gesundheitssystem reformierte. Wenn man eine einheitliche Versicherung hätte, wäre das viel effizienter. Aber was wäre dann mit den 3 Millionen Menschen, die bei den privaten Versicherungen arbeiten? Er gab also zu, dass es zum System gehört, überflüssige bürokratische Bullshit-Jobs zu haben.
Der Autor macht viele Exkurse, unter anderem zur Frage, wie Zeit empfunden wurde und wird, wie sie zum endlichen Besitz wurde oder wie sich der Wert von Arbeit verändert hat. So würde eine Arbeit in der Regel umso schlechter bezahlt, je offensichtlicher sie anderen Menschen nütze. Immer wieder kommt er darauf zurück, dass wir alle die Arbeitszeit verkürzen könnten, wenn nicht der Großteil der Menschen dem Arbeitskult frönen würde. Dem Freigeist Graeber ist es ein Dorn im Auge, dass Arbeit zum Selbstzweck geworden ist, dass wir, Zitat, kollektiv unserer eigenen Versklavung zugestimmt hätten. Hier macht er es sich etwas zu einfach in Zeiten, in denen Arbeitsverdichtung in vielen Branchen auf der Tagesordnung steht. Und eine solch radikale Diagnose verlangt eigentlich auch nach einer Lösung.
Das ist immer ein Dilemma für mich. Wenn man einen Lösungsvorschlag macht, beurteilen die Menschen das Buch oft nur danach. Wenn man keine konstruktiven Vorschläge liefert, heißt es, der beschwert sich ja nur. Also entschied ich mich, einen Vorschlag aufzugreifen, das allgemeine bedingungslose Grundeinkommen. Das erste Argument dagegen lautet immer, dann machen die Leute lauter verrückte Dinge, die niemand braucht. Aber wenn doch jetzt schon 40% der Beschäftigten der Ansicht sind, dass ihre Arbeit nichts Sinnvolles bewirkt, dann kann es doch nicht schlimmer werden.
Das allgemeine bedingungslose Grundeinkommen wäre für den Anthropologen ein Denkmodell, um zunächst den Lebensunterhalt von Arbeit zu trennen und dann den Sinn von Arbeit anders zu definieren.
Man kann sich sehr leicht ausmalen, dass Menschen, die nicht arbeiten müssen, um zu überleben, sich dennoch entschließen, Zahnarzthelferin, Spielzeugmacher, Kinoplatzanweiser oder Schlepperkapitän zu werden. Sehr schwer kann man sich dagegen vorstellen, dass jemand, der ohne finanzielle Einschränkungen lebt, sich dafür entscheidet, einen nennenswerten Anteil seiner Zeit auf das Markieren von Formularen bei einer Gesundheitskostenmanagementfirma aufzuwenden.
David Graeber hat sich eingehend und lange mit dem Thema befasst, was zu einigen Längen und Redundanzen führt. Nichtsdestotrotz macht es Spaß zu verfolgen, wie leidenschaftlich er diesem Phänomen auch mit einer gewissen Empathie für all die nutzlos Beschäftigten nachgeht. Er zitiert sehr viel aus den anonymisierten Berichten, die er erhalten hat. Sehr ausführlich geht er auf alle Schwachpunkte seiner Erhebungen und seiner Argumente ein. Er will keine politische Lösung präsentieren, sondern ein gesellschaftliches Problem und dafür ein Bewusstsein schaffen. Um ein Nachdenken in Gang zu setzen darüber, was eine wirklich freie Gesellschaft ausmacht.
David Graeber, Bullshit Jobs, vom wahren Sinn der Arbeit, erschien vor 2 Jahren im Klett-Cotta Verlag und wurde von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt. 464 Seiten, 26 Euro. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat es damals schon vorgestellt. Aus Anlass des Todes haben wir ihre Besprechung noch einmal wiederholt.
Thank you.
Er wollte wohl nicht einfach noch ein weiteres Buch über den Klimawandel schreiben, der Isländer Andri Snær Magnason. Dabei ist der auf der Insel besonders gut zu beobachten. 350.000 Bewohner leben hier und weit über eine halbe Million Touristen besuchen sie jährlich. Gerade wegen der, wie es scheint, unberührten ursprünglichen Natur mit Gletschern, Geysiren, Vulkanen, Wasserfällen und heißen Quellen. Doch auch in Island ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Und so erzählt Magnason in Wasser und Zeit eine Geschichte der Zukunft. Entlang eigener Familiengeschichten, historischer Dokumente, Legenden und vielen persönlichen Begegnungen. Claudia Decker über ein beeindruckendes Buch.
Ausgangsort Island, die Insel am nördlichen Polarkreis, das am dünnsten besiedelte Stück Land Europas, aber beim Pro-Kopf-Einkommen weit vorne im globalen Ranking. Ein bisschen Landeskunde vorweg. Island erging es wie dem Rest der Welt. Mit zunehmender Besiedlung kam der Kahlschlag. Die ausgedehnten Birkenwälder wurden gerodet für Weideland, Brennholz und Holzkohle. Island komplett entwaldet. Jetzt probiert man, die Naturzerstörung zu reparieren. Es wird wieder aufgeforstet. Aber der Raubbau an Islands einzigartig polarer Natur geht weiter. Im Visier moderner Optimierungsspezialisten die Kraft des Wassers. Wasserkraft taugt zum Produzieren von Strom, perfekt für die energiehungrige Aluminiumindustrie. So wurde das kleine Island zum Hotspot der Aluminiumproduktion. Unter allen Ländern der Welt liegt es an 10. Position, angekommen im 21. Jahrhundert.
Man beschloss, den Karanjuka-Staudamm zu bauen und einen Großteil der Hochebene Kringelsaurani mit einem 50 Quadratkilometer großen Stausee zu fluten, um für eine Aluminiumschmelze subventionierten Strom zu produzieren. Die gesamte Umgebung ersoff unwiderruflich im 200 Meter tiefen Gletscherwasser, als der Karanjuka-Staudamm im Herbst 2006 zugestöpselt wurde.
Der 47-jährige Andri Snær Magnason, der die Geschichte vom Aluminium auf Island mitsamt den Folgen für die Umwelt erzählt, hat nicht etwa Geologie oder irgendwas mit Ökologie studiert, sondern er ist Literaturwissenschaftler, Volkstumsforscher, Kinderbuchautor. Und er ist ein engagierter Umweltschützer, Galionsfigur des isländischen Widerstands gegen die Zerstörung der heimischen Natur.
Die isländischen Energieunternehmen hatten ehrgeizige Pläne. Fast alles, was im isländischen Hochland schön und heilig war, sollte gestaut, gesprengt oder geflutet werden, um den Aluminiumfirmen billige Energie zu verkaufen.
Schön und heilig? Sind das etwa angemessene Kriterien gegen den ökonomischen Aufstieg seines Landes? Welche Einfalt, könnte man sagen. Aber Andri Snær Magnason ist kein Naivling, sondern politischer Aktivist. Bei der isländischen Präsidentschaftswahl vor 4 Jahren kam er auf den 3. Platz bei 8 Konkurrentinnen. In seinem Buch »Wasser und Zeit – Eine Geschichte unserer Zukunft« gelingt es ihm, auf angemessene Weise Emotion und nüchternes Bilanzieren von globaler Naturzerstörung zu verbinden. Ein Zitat, seinem Buch vorangestellt, markiert das Unkonventionelle seines Ansatzes.
»Du schützt nur das, was du liebst.« Du liebst nur das, was du kennst nur das, was man dich lehrt.
Worte des isländischen Umweltpioniers Gudmundur Pál Ólafsson. Die Liebe zur Natur seiner Heimat ist denn auch Magnasons Blickwinkel. Die Gletscher und Vulkane, die Berge und das stille Hochland beschreibt er mit Ehrfurcht, Wehmut. So macht er uns mit seinem Land bekannt. Mit Geschichten aus Urzeiten, aus der Edda mit ihren mythologischen Liedern und Heldensagen, die die heiligen Wasser- und Himmelsberge preisen. Und mit Familiengeschichten von seinen Großeltern und Tanten und deren kargen Lebensumständen, genügsam und weit entfernt von heutigen Verschwendungsroutinen.
Opa John wurde 15 Jahre vor der Einfuhr des ersten Automobils geboren, als es noch kein Radio gab. Alles, wovon sich die Familie ernährte, wurde gejagt oder auf dem eigenen Land angebaut. Sie züchteten Schafe, melkten Kühe, fingen Forellen und Seehunde. In seiner Kindheit waren Zucker, Mehl und Kaffee fast die einzigen Lebensmittel, die sie für den Haushalt kauften.
Das ist kein Nostalgiekitsch, das mühselige Leben der Altvorderen romantisierend. Magnasons Geschichten erzählen vom Wirtschaften mit Achtsamkeit und Augenmaß, das die fragile Natur des Eilands nicht beschädigte. Die Rückschau unterbricht er immer wieder mit Fakten aus der Gegenwart. Da schreibt Magnasson Klartext, präsentiert Wissenschaftsbefunde über die ökologischen Schäden auf allen Kontinenten und auch auf dem kleinen Island.
Seit der letzten Jahrhundertwende ist der Gletscher Vatnajökull um 4% geschrumpft und verdünnt sich um etwa 1,5 Meter pro Jahr. Das sind fast 100 Kubikkilometer Eis. Andere isländische Gletscher, Langjökull und Hofsjökull, schrumpfen noch schneller. Man geht davon aus, dass der Snæfjökull 2050 verschwunden sein wird und der Okjökull ist es bereits. Der Okjökull ist der erste namentlich verzeichnete isländische Gletscher, der seinen Titel als Gletscher offiziell verliert.
Fesselnd ist es, wie Andri Magnasson mit den Gegenüberstellungen von Geschichte und Gegenwart die Rasanz dieses unfassbaren Geschehens um uns herum greifbar macht. Allein die simple Generationenrechnung, die er mit seiner kleinen Tochter Hulda durchspielt. Falls sie so alt wird wie ihre Uroma, die noch lebt, nämlich 94, dann wird sie im Jahr 2102 noch da sein. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Und in was für einer Welt wird sie dann leben, wenn wir mit dem Raubbau nicht endlich aufhören? Werden die Gletscher versiegt sein? Andri Snær Magnasson hat ein sanftes, eindringliches Buch geschrieben. Es ist eine leidenschaftliche Anklage gegen das zerstörerische Tun des Homo sapiens. Überflüssig, formal wie inhaltlich, sind allerdings 20 Seiten im letzten Teil des Buches. So lang ist der Abdruck eines ziemlich alten Interviews mit dem Dalai Lama. Es bringt nichts Neues und ist in diesem Kontext bloß ein Fremdkörper. Schade drum.
Meint Claudia Decker über das Buch von Andri Snær Magnasson. Wasser und Zeit – eine Geschichte unserer Zukunft. Es ist im Inselverlag erschienen und wurde von Tina Flecken aus dem Isländischen übersetzt. 304 Seiten kosten 24 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. In der nächsten Woche beschäftigen uns zwei Bücher über die Demokratie. Eines davon hat die Münchner Historikerin Hedwig Richter geschrieben. Demokratie, eine deutsche Affäre, heißt es und will daran erinnern, dass sich die Demokratie hierzulande nicht aus einem strahlenden System mit bestechender Logik entwickelte. Gerade wegen ihrer merkwürdigen Geschichte ist die deutsche Demokratie vor allem eine zusammengeschusterte Ordnung, die nichts garantiert. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben, ein neues Buch zu beginnen, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade jetzt die Türen schließt, schauen Sie doch mal auf deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.